Herzlich willkommen zurück zu Sozen Power, dem sozialdemokratischen Podcast von und mit Mitgliedern der SPD Zürich, einer Auslandsgruppe der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die heutige Folge ist eine Ausgabe SPD International. Mein Gast ist Co-Sprecher der SPD London und wir werden uns unterhalten über die Wohnungsnot im Vereinigten Königreich, was die SPD von Labour lernen kann und, wie könnte es anders sein, über den Brexit. Mein Name ist Gregor und ich begrüße ganz herzlich Thomas Fröhlich. Schön, dass du da bist, Thomas.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, das ist total cool, dass das so spontan geklappt hat. Du bist Sprecher von der SPD in London quasi, ne?
Ganz genau. Wir haben einen Freundeskreis, der seit 2006 existiert und ich bin seit 2016, 17 dabei und seit vergangenem Jahr einer der Sprecher.
Ja, also ich glaube ja, viele Leute in der Partei wissen gar nicht, dass es diese Auslandsgruppen gibt. Dazu muss man sagen, die SPD International ist auch erst seit letztem Jahr offiziell institutionalisiert, aber die Gruppen gibt es ja schon viel, viel länger, euch jetzt zum Beispiel seit 2006. Ich finde das super spannend. Was macht ihr denn eigentlich so genau? Gib uns doch mal bitte ein paar Details.
Also der SPD-Freundeskreis London ist im Moment der einzige im Vereinigten Königreich institutionalisierte Freundeskreis. Wir haben um die 120 offiziellen Mitglieder, aber wow, über 200 Genossinnen und Genossen oder an der Sozialdemokratie interessierte Personen auf unserer Mailingliste, die wir auch immer wieder dann, ob Mitglied oder nicht Mitglied, treffen. Entweder zu unserem monatlichen Stammtisch oder zu Veranstaltungen mit internationalen Besuchern oder inhaltlichen Treffen.
Also von solchen Zahlen, da können wir bisher nur von träumen. Gut, uns gibt's ja auch noch nicht so lange, aber wow, 200 Leute im Verteiler, 120 Genossen. Ich glaube, wir haben in Zürich haben wir rund 70 Genossen, die hier leben. Schweizweit sind es, glaube ich, 300. Aber wir erreichen halt nur einen kleinen Teil davon. Ne? Und muss ich sagen, bin ich schon so ein kleines bisschen neidisch. Das scheint ja gut zu laufen bei euch.
Also die Zahlen meiner Ansicht nach sind erstmal gut, ja. In Deutschland wären wir wahrscheinlich auch einer der größeren Ortsvereine. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass London eine riesige Stadt ist mit 15 Millionen Einwohnern, wo die Wege lang sind. Und bislang ist es so, dass wir bei unseren regelmäßigen Stammtischen zwischen 10 und 20 Leuten normalerweise begrüßen können. Also am Turnout können wir noch arbeiten.
Also 10 bis 20 Leute ist ja schon wirklich sehr ordentlich, muss ich sagen. Also als wir das erste Mal 15 Leute waren, das war so ein richtiger kleiner Adrenalinkick, weil viele, also diese kleinen politischen Kleingruppen müssen ja hart kämpfen, überhaupt erstmal auf 10 Leute zu kommen. Und wenn du dann schon bei 15 oder bei 20 Leuten bist, dann ist das schon wirklich also meiner Meinung nach ein gutes Zeichen dafür, dass die Gruppe attraktiv ist und die Leute auch gerne kommen. Ja. Wie läuft das so ab? Also sitzt ihr dann im Pub und schön irgendwie beim Pint? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Auf jeden Fall. Also wir halten das Bier warm und trinken es schnell. Wir treffen uns einmal im Monat in einem der ältesten Pubs London zu unserem Stammtisch und haben dann je nach Anmeldezahlen entweder einfach nur einen Tisch reserviert oder manchmal auch einen Nebenraum. Mhm. Vor allem bei unseren Vorstandswahlen legen wir Wert drauf, dass wir einen Nebenraum haben.
Ja, klar.
Aber ansonsten machen wir noch andere Veranstaltungen, die mehr inhaltlicher Natur sind oder Hintergrundgespräche mit deutschen Politikern, die London besuchen. Mhm. Da ist ja auch momentan oben auf der Agenda vieler Leute steht. Mhm. Und die finden dann entweder in Hotels oder Veranstaltungszentren statt.
Ah, okay. Mhm. Zum Beispiel kannst du irgendwie, hast du da irgendwie ein Event, wo du gesagt hast, also das ist mir halt wirklich total gut in Erinnerung geblieben, weil da war irgendwie der oder die Spitzenpolitikerin vor Ort und hat einen guten Eindruck hinterlassen?
Also ganz spontan fallen mir zwei Treffen ein. Zum einen schon im vergangenen Jahr im Sommer war Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller in London zu Besuch und der hat sich dann tatsächlich, nachdem sein offizielles Programm vorüber war, den gesamten Abend für uns freigenommen und wir konnten uns dann auch in einem Nebenraum in seinem Hotel mit ihm lange unterhalten und es war wirklich ein sehr nettes, sehr offenes Gespräch und ja, ich denke, unsere Mitglieder des Freundeskreises waren darüber auch, also einerseits positiv überrascht, aber grundsätzlich auch sehr erfreut, dass wir ernst genommen werden und dass sich der regierende Bürgermeister Berlins für uns Zeit genommen hat. Mhm. Vor kurzem war eine Delegation aus dem Bundestag in in London. Und die Abgeordneten Klaus Mintrup und Claudia Tausend haben sich dann auch Zeit genommen, mit uns im Pub ein Bier zu trinken.
Also da bin ich jetzt schon wirklich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Genossen von dem Kaliber konnten wir nämlich noch nicht gezielt nach Zürich locken. Aber naja, gut, uns gibt es ja auch noch nicht so lange. Generell glaube ich, dass unsere Auslandsgruppen da schon so ein kleines bisschen in einer zwiespältigen Position sind. Einerseits nehmen uns zu Hause viele gar nicht so richtig wahr. Stichwort Europawahlkampf. Es war für uns ein Riesenproblem, jemand Profiliertes nach Zürich zu holen. Ja, und die Schweiz ist nicht in der EU, aber es wohnen hier wirklich viele, viele EU-Bürger und die durften alle wählen. Andererseits sind unsere Gruppen ja oft die Brücke zu den lokalen Sozialdemokraten, wodurch sich dann auch spannende Kooperationen ergeben. Und ich habe den Eindruck, das ist bei euch ganz ähnlich der Fall.
Also dazu muss man, fallen mir spontan zwei Sachen ein. Zum einen hatten wir die Erfahrung vor der Europawahl, dass wir wirklich aktiv auch von dem damaligen Wahlkampfleiter Michael Rüther,
ja.
Genau, angesprochen wurden und um Hilfe gebeten wurden. Und also das war wirklich eine tolle Sache. Problematisch für uns ist das deutsche Wahlrecht, dass wir praktisch nicht sehen können, wie unsere Wahlkampfaktivitäten sich auf das deutsche Wahlvolk in London auswirken, weil man eben als Auslandsdeutscher in seiner ehemaligen Heimatgemeinde wählt, im Gegensatz zu Franzosen oder Italienern, die dann in der jeweiligen Botschaft wählen und man wirklich die Botschaft als Wahllokal einzeln analysieren kann.
Ist in Polen auch so zum Beispiel, ja? Also du kriegst ein viel besseres Feedback dazu, was eigentlich, wie das Wahlverhalten ist vor Ort.
Das Problem für uns ist, dass natürlich, es wird an uns gedacht, oh ja, es sind Leute da, die helfen können und wir haben auch viel wirklich im Europawahlkampf getan. Allerdings wissen wir nicht, wie sich das jetzt tatsächlich auf die Zahlen ausgewirkt hat. Also ich habe natürlich den Eindruck, dass wir einen massiven sozialdemokratischen Umschwung in London erwirkt haben. Aber gut, messbar ist das leider noch nicht. Auf der anderen Seite sind wir zumindest formal das offizielle, also wir als Auslandsfreundeskreise jetzt das offizielle Scharnier zu den Schwesterparteien. Und das bringt uns, denke ich, in eine sehr interessante Situation, wenn man davon ausgeht, wie ich jetzt, der noch mittelfristig in England leben möchte, dass man wirklich von den Schwesterparteien sehr ernst genommen wird. Gerade vergangene Woche war der Parteitag der Labour-Partei.
Habe ich schon gehört, ja.
Und wir sind zu dritt mit drei Leuten aus dem Sprecherteam hingefahren und konnten wirklich mit vielen Leuten persönlich sprechen, Hintergrundgespräche führen und werden, das darf man jetzt nicht laut sagen, aber wahrscheinlich von Labour inzwischen ernster genommen als von unserer Partei zu Hause. Und das ist, da muss man sehen, was man darauf aufbauen kann.
Finde ich nicht überraschend, muss ich sagen. Es ist einfach, also ich meine, gut, die SPD International ist ja direkt unter dem Parteivorstand angehängt mittlerweile seit der neuen Auslandsrichtlinie vom letzten Jahr. Aber da muss ich erstmal zeigen, was dann wirklich dabei herauskommt. Aber ich kann sonst die Erfahrung eigentlich nur bestätigen. Also wir sind schon ins Bundeshaus eingeladen worden von den Schweizer Sozialdemokraten, die nehmen uns ernst. Andersherum ist
Gratulation. Das ist der erste Schritt.
Ja, absolut. Ja. Und es macht dann ja auch, das gibt einem ja Motivation weiterzumachen und zu sehen, okay, es lohnt sich hier im Ausland auch für sozialdemokratische Werte und für unsere Partei einzustehen. Ne? Insofern, ich glaube, ich habe auf Twitter ein Foto von euch gesehen mit Jeremy Corbyn. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja.
Okay, da können wir sicherlich gleich noch ausgiebig zu uns zu unterhalten. Und vielleicht kannst du ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Würde unsere Zuhörer sicherlich brennend interessieren, was er zu sagen hat zu der ganzen Brexit-Situation. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt, da kamen eigentlich drei Themen auf, die wir heute gezielt besprechen wollen. Und eines dieser Themen, was du vorgeschlagen hattest, war das Thema Wohnungsmarkt. Und zwar ist es ja in Deutschland mittlerweile ein großes Problem, dass es eigentlich irgendwie innerhalb der letzten zwei Jahre gefühlsmäßig in der öffentlichen Wahrnehmung explodiert, dass die Leute auf einmal sehen und darüber reden, dass Mieten zu hoch sind, dass sich die Leute das nicht mehr wirklich leisten können, auch gerade Leute, die halt finanzschwächer sind. Also Gentrifizierung, die Verdrängung von, ich sag mal, von alteingesessenen Personen in einem Stadtviertel durch zahlungskräftigere andere Personen ist auch eine Realität in Deutschland. Und was wir jetzt sehen, darüber wird diskutiert, auch in der SPD, was kann man eigentlich dagegen machen und so weiter. Wie ist die Situation bei euch in London oder in UK allgemein?
Grundsätzlich ist die Situation in den urbanen Zentren in UK, also egal ob London, Manchester, Birmingham, fatal. Also es ist wirklich schlimm, deutlich schlimmer noch als in Deutschland. Und ich denke, man kann davon zunächst mal viel lernen, was in England schiefgelaufen ist oder im Vereinigten Königreich und wovor man sich in Deutschland schützen muss.
Mhm. Okay.
Also um das nochmal zu illustrieren, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die Obdachlosigkeit, gerade in den urbanen Ballungszentren, ist in den letzten 10 Jahren unglaublich angestiegen, weil eben viele Leute tatsächlich die Wohnungen nicht mehr leisten können. Und es stellt sich dann immer die Frage, wenn jemand aus seiner Wohnung heraus muss, nur in Anführungszeichen, weil er sich die Wohnung nicht mehr leisten kann, dann ist das System wirklich schon an einem Punkt angelangt, wo es sich lohnt, grundsätzlich drüber nachzudenken.
Also ich finde, das ist eine dramatische Entwicklung, wenn man das so hört. Ich war letztes Jahr mit meiner Freundin, gut, das ist jetzt nicht das Vereinigte Königreich, wir waren in Dublin unter anderem halt. Und da habe ich auch sehr viel Obdachlosigkeit gesehen, also auch junge Leute, die auf der Straße gesessen sind und offensichtlich kein Dach über dem Kopf gehabt haben. Und das fand ich wirklich erschütternd in der Form, weil kenne ich aus Deutschland noch nicht in der Form. Aber wenn eine Entwicklung in sich, also wenn die Wohnungssituation sich dahin entwickelt, ist es wirklich echt eine ganz, ganz üble Geschichte, weil das ist ja eigentlich, also bezahlbares Wohnen, ein Grundrecht.
Sollte man meinen, ja.
Ist das denn bei euch die gleiche Ursache, die dahinter steckt? Also in Deutschland sagt man ja, durch die Finanzkrise hätten globale Investoren den sicheren deutschen Immobilienmarkt irgendwie entdeckt. Und das wäre einer der Gründe, weswegen halt die Preise so in die Höhe gegangen sind in den letzten Jahren. Also ist das bei euch eigentlich ähnlich, dass es vor allen Dingen durch so Finanzinvestoren getrieben ist?
Also grundsätzlich werden Wohnungen teurer, weil es nicht genügend davon gibt. Also die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und im Vereinigten Königreich, denke ich, gibt es zwei, möglicherweise drei treibende Faktoren dahinter. Der eine ist, dass ab den 80ern und 90ern ein Gesetz verabschiedet wurde, das Einwohnern von Sozialwohnungen es ermöglicht hat, ihre Wohnungen nach einer bestimmten Zeit zu kaufen. Das hört sich jetzt zunächst mal super an. Allerdings wurden diese Wohnungen dann aus dem sozialen Wohnungsmarkt in den privaten Wohnungsmarkt überführt. Mhm. Und konnten dann natürlich auch nach einer gewissen Zeit verkauft werden und Spekulation betrieben werden. Mhm. Das ist ein Problem, was eben den sozialen Wohnungsmarkt verknappt hat. Ein zweites Problem ist, und da sicherer Anlagemarkt, das Stichwort, das ist natürlich auch in London vor allem ein großes Problem, dass viele ausländische Finanzinvestoren, die jetzt nicht zwangsläufig Geld verdienen möchten, aber ihr Geld in einem sicheren Hafen parken möchten, in London investieren. Und
Oligarch.
Genau, der russische Oligarch, der kann sich nie sicher sein, dass ihm morgen noch seine Ölfirma gehört, aber er kann sich sicher sein, dass ihm in 100 Jahren noch der Wohnungsblock in London gehören wird. Ob er damit jetzt große Renditen erwirtschaftet, ist erstmal gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass das Geld da sicher angelegt ist. Mhm. Und der dritte Fall oder ein dritter Grund ist, dass in England das Mietrecht eher dem Vermieter dient als dem Mieter. Das heißt also, in meinem Fall zum Beispiel habe ich Mietverträge, die immer nur ein Jahr lang gültig sind und nach einem Jahr kann mein Vermieter sagen, okay, nee, ich möchte die Wohnung nicht mehr an dich vermieten oder ich möchte sie weiter an dich vermieten, allerdings für einen deutlich höheren Preis.
Okay.
Und das treibt eben die Wohnungs- und Mietpreise auch in die Höhe.
Finde ich total spannend, weil also auch der erste Punkt, den du genannt hast, eigentlich sollte man ja meinen, die Idee dahinter, also dass halt Leute auch gerade im sozialen Wohnungsmarkt irgendwie die Wohnungen beziehen, dort wohnen, dass man den Leuten die Chance einräumt, also diese Wohnungen zu erwerben, ist ja eigentlich von der Grundidee her eine total gute Sache, dass man denkt, okay, wir wollen die Eigentumsquote erhöhen, vielleicht auch eben bei Leuten, die sonst nicht die Chance hätten, solche Wohnungen eben zu erwerben. Und jetzt sieht man im Fall bei euch, dass das schiefgelaufen ist eigentlich oder mit dazu beigetragen hat, dass sich eigentlich die Situation vor Ort verschärft. Vielleicht hätte man aber eigentlich, oder man hat Gegenmaßnahmen verschlafen wie in Deutschland, dass man diese Sache, diese Grundidee, die gut ist, begleitet mit anderen Maßnahmen, die so einen Wohnungsmarkt flüssig halten. Also dass man weiter halt eben Wohnungen baut und das nicht verschläft. Das ist ja ein großes Problem auch in Deutschland gewesen.
Ja, also das wurde auf alle Fälle verschlafen, aber eben die Idee, insbesondere in den 80ern und den 90er Jahren, war, wenn man den Leuten Eigentum ermöglicht, dann wird mehr nachgefragt und dadurch auch mehr gebaut. Allerdings, und ich bin kein Ökonom, aus meiner Sicht liegt dort ein Marktversagen vor, und das hätte wahrscheinlich auf kommunaler Ebene reguliert werden müssen. Ja.
Was hältst du denn von diesen Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland derzeit zu sehen sind? Also gerade vor allen Dingen Berlin steht ja ziemlich im Mittelpunkt der Debatte. Es gibt diesen Mietpreisdeckel, der kommen soll. Das heißt, dass auf für 5 Jahre keine Mieten mehr erhöht werden können. Und Berlin hat jetzt auch wirklich gerade erst vor ein paar Tagen, war groß in der Presse, ich glaube 6.000 Wohnungen, private Wohnungen zurückgekauft und wieder in den Besitz der Stadt überführt, ne? Also als erste Gegenmaßnahme dafür, dass städtisches Wohneigentum eben also eine größere Quote bekommt und dadurch Mieten gering gehalten werden. Ist das eine Sache, wo du denkst, kann ich mir vorstellen, dass das bei euch auch funktionieren würde, oder hältst du von den Maßnahmen vielleicht eher nicht so viel falsches Vorgehen? Was denkst du da?
Also grundsätzlich denke ich, dass wir gerade auch als Sozialdemokraten etwas gegen die ungebremste Steigerung der Mieten etwas unternehmen müssen. Ich halte es nicht zwangsläufig für plausibel, den Mietpreis einfach zu deckeln, weil das wird wahrscheinlich von konservativer Seite in Deutschland häufiger gesagt, dadurch wird keine neue Wohnung gebaut. Im Gegenteil denke ich, dass es viel wichtiger wäre, gerade auch jetzt, man liest immer wieder, es steht eine Rezession ins Haus, dass eben der Wohnungsmarkt durch gemeinschaftliche oder staatliche Maßnahmen das Angebot erhöht wird. Also sprich, dass die Gemeinde Sozialwohnungen baut.
Ja.
Das wäre meiner Ansicht nach die Lösung dafür.
Mhm. Ist das immer noch so, dass so viel in die Fläche gebaut wird in London? Ich habe das mal, also ich meine, ich war wirklich schon lange nicht mehr da, aber ich habe noch viel so Bilder vor Augen, halt große Flächen von so kleinparzelligen Minihäusern, also wahrscheinlich irgendwie Überbleibsel aus der Arbeiterzeit von früher. Ist das immer noch so oder baut man da auch wirklich mittlerweile mehr in die Höhe? Weil das ist ja eine Sache, die zum Beispiel jetzt auch diskutiert wird, dass man halt mehr in die Höhe baut und vielleicht sogar auf bestehende Häuser noch oben drauf Wohnungen platziert, um das Ganze zu mildern.
Also zunächst einmal würde ich dich da gerne zu einem Ortstermin in London einladen. Da können wir uns das gerne anschauen. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass die meisten neuen Immobilienunternehmungen in die Höhe gebaut werden. Ich denke, bei dem Londoner Baubestand ist es wahrscheinlich anders als in Berlin zum Beispiel, wo man ohne Probleme noch 1 oder 2 Stockwerke auf ein Gründerzeithaus draufsetzen kann. Ist es in London so, dass entweder der Denkmalschutz im Weg steht oder die nicht vorhandenen Fundamente der Häuser dass da tatsächlich statische Probleme im Weg stehen. Aber bei uns, ich persönlich wohne südlich der Themse in der Nähe von Elephant and Castle.
Mhm.
Dort werden im Moment, ich glaube, knapp 20.000 neue Wohnungen gebaut und das geht hauptsächlich in die Höhe, ja.
Sehr schön, sehr schön. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt das alle mitbekommen, ich habe gerade eine persönliche Einladung nach London bekommen, also ich komme dann mal vorbei und schaue mir das vor Ort an. Wie ist das denn? Ist das eigentlich auch also ein Thema dann eben auch politisch, zum Beispiel von Labour oder sowas? Irgendwie gibt es bestimmte Maßnahmen oder ist das alles momentan völlig überschattet vom Brexit, sodass das eigentlich gar nicht wirklich debattiert wird?
Ich denke, in der großen Debatte findet es erstmal nicht statt. Es ist nicht wirklich wahrnehmbar. Gleichwohl auf dem Parteitag in der vergangenen Woche hat Jeremy Corbyn versucht, linke Akzente zu setzen und eben auch vor allem sozialen Wohnungsbau als Maßnahme in den Raum gestellt. Mhm. Aber ja, in der öffentlichen Debatte wird das alles im Moment vom Brexit überschattet.
Kann ich mir vorstellen. Also zum Brexit kommen wir ja gleich noch. Was ich jetzt, glaube ich, total spannend fände, wäre eigentlich, wie ist denn eigentlich, also du hast es ja eben schon so ein bisschen angetönt, eure Zusammenarbeit mit Labour. Also du hast gesagt, ihr werdet ernst genommen, aber habt ihr irgendwie mal gemeinsame Aktionen oder wie konkret sieht es eigentlich aus, dieses ernst genommen werden?
Grundsätzlich ist es so, dass wir mit unterschiedlichen Labour-Untergliederungen relativ eng zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel auch im Vorfeld der Europawahl mit einer Kandidatin, Laura Parker, viel Wahlkampf zusammen gemacht, die uns jetzt auch gute Kontakte zur nationalen Labour-Ebene verschafft hat. Wir arbeiten viel mit Organisationen wie der Fabian Society zum Beispiel zusammen, die ja, sowas wie die Friedrich-Ebert-Stiftung der Labour Party ist, also so der linke Partei-Think-Tank.
Okay.
Genau, mit denen haben wir einen engen Austausch. Und genau, jetzt auf dem Parteitag hatten wir eben die Möglichkeit, unter anderem kurz mit Jeremy Corbyn zu sprechen, der einerseits seine Hilfe angeboten hat, uns etwas über Campaigning beizubringen, weil es ihm doch auch bewusst ist, dass die deutsche Sozialdemokratie momentan in den Wahlen nicht so gut abschneidet. Mhm. Gleichzeitig war er aber doch sehr zurückhaltend, als wir ihm einen Dialog zu Europa angeboten haben.
Ah ja, okay. Gut, das ist, glaube ich, eine schwierige Sache für ihn. Stichwort Campaigning. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Punkt, der die Auslandsgruppen auch für zu Hause attraktiv machen könnte oder macht. Weil zum Beispiel wir auch natürlich hier vor Ort sehen, wie arbeiten eigentlich die Schweizer Sozialdemokraten, die zum Beispiel sehr gezielt Telefonwahlkampf machen, um halt ihre Leute zu mobilisieren. Eine Sache, die nach meinem Wissen in Deutschland nicht passiert. Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch. Ich habe es jedenfalls bisher noch nicht gehört, dass das eine Form von Wahlkampf ist, die wir so gezielt machen. Das läuft hier zum Beispiel relativ erfolgreich. Was könnten denn wir deutschen Sozialdemokraten von Labour lernen? Also wenn er euch das schon so angeboten hat und gesagt hat, so, ich kann euch mal was zum Thema Campaigning beibringen. Ich glaube, man kann immer was lernen. Ne? Was findest du denn da, sticht dabei Labour heraus?
Auf alle Fälle. Ich denke, in Deutschland sind wir überraschend langsam, was Innovationen im Wahlkampf anbelangt. Das bedeutet nicht, dass man sofort in die komplett zynische Cambridge Analytica-Schiene fallen muss, aber was mein Gefühl ist, wenn ich mit deutschen Genossinnen und Genossen spreche, ist, dass viele Leute nicht unbedingt Angst, aber doch so ein bisschen Unbehagen vor aktivem Wahlkampf, sei es in der Straße oder von Tür zu Tür haben. Ein gutes Beispiel aus UK ist die neue Bewegung, die jetzt auch Jeremy Corbyn an die Macht gespült hat, innerhalb von Labour, die sich Momentum nennt, was eine Kampagnenorganisation ist, offiziell meines Wissens nach nicht mal eine Untergliederung von Labour, sondern so mit einem Fuß drinnen stehen, vielleicht vergleichbar mit den Gewerkschaften, die es wirklich geschafft haben, auf Basis einer linken Plattform viele, viele junge Leute zu mobilisieren. Mhm. Und das funktioniert eben hauptsächlich durch Online-Maßnahmen, durch eine richtig coole App, mit der man eben dann beispielsweise weiß, wo man Tür-zu-Tür-Wahlkampf machen kann, wo möglicherweise schon jemand mal an die Tür geklopft hat und solche Sachen. Oder man bekommt auch einmal pro Woche eine E-Mail, die 5 Sachen, die du diese Woche machen kannst, um die Partei oder unsere Idee voranzubringen. Und da sind dann Hinweise wie, klingel mal bei deinem Abgeordneten durch oder drucke dieses Flugblatt aus und verteile es an 3 Leute oder so.
Ah, okay, spannend. Und was ist in dieser App? Also diese App quasi liefert, datenbasiert, Orientierung, wo sich Wahlkampf rentiert. Also das, so habe ich das verstanden quasi zum Beispiel.
Also ich denke nicht, dass das der eigentliche Mehrwert ist. Ich weiß auch nicht, wie tief aggregiert die Daten gesammelt oder dem einzelnen Mitglied zur Verfügung stehen. Aber es liefert Anhaltspunkte, wo man etwas machen kann, wo schon was gemacht wurde und möglicherweise auch mit wem man was in seiner Nachbarschaft machen kann. Ja, also okay, ein soziales Netzwerk.
Weil ich glaube, das sind ja eigentlich auch genau die Leute, wo man den besten Return of Investment, wenn ich jetzt mal so einen bösen Begriff aus der Finanzwelt nehmen würde, aber wo man weiß, es lohnt sich, Energie reinzustecken. Das ist ja oft, wenn du Wahlkampf machst und du weißt gar nicht, ob du die richtigen Leute ansprichst oder ich sag mal, du stehst mit dem Stand in der Innenstadt und versuchst Leute anzusprechen.
Oder am Strand.
Ja, oder auch am Strand. Ja, das ist wahrscheinlich die Assoziation, die ich gerade gehabt habe.
Hier in Zürich scheint die Sonne.
Hier scheint die Sonne, genau. Ja, ich glaube, viele Leute, die zuletzt Wahlkampf für uns gemacht haben, wären wahrscheinlich lieber am Strand gewesen. Aber ja, du weißt natürlich nicht, wer kommt da vorbei und wer von den Leuten ist jetzt tatsächlich empfänglich für sozialdemokratische Botschaften. Ne? Und ich glaube, wir haben, auch wenn wir momentan vielleicht in Umfragen nicht gut dastehen, ich glaube, das Potenzial an Leuten, die uns eigentlich gerne wählen würden, ist immer noch groß. Ne? Und wenn man seine Energie da kanalisieren kann, würde es wahnsinnig viel bringen, um solche Wahlkampfmaßnahmen effektiver zu machen. Das ist auch genau das, was die Schweizer Sozialdemokraten machen, dass sie halt wirklich wissen, okay, wir haben hier Leute, bei denen wissen wir, das sind eigentlich mindestens mal Sympathisanten von uns. Und wenn wir die schon mal mobilisieren können, zur Wahl zu gehen, ist schon viel geschafft.
Wie ist das hier in der Schweiz? Also ist es eher... Ich habe immer das Gefühl, dass es in den angelsächsischen Ländern eher üblich ist, zu jemand Fremdem an die Tür zu gehen und zu klopfen. In Deutschland, also damals noch in Berlin vor knapp 10 Jahren, wurde auch mal eine Haustür-zu-Haustür-Kampagne gestartet und damals habe ich dann gelernt, was Berliner Schnauze wirklich bedeutet.
Ja, okay. Also... Bei mir hat in knapp 9 Jahren noch nie jemand an der Tür geklingelt, um Wahlkampf zu machen. Kann sein, dass es das gibt. Ich habe es nicht erlebt und ich glaube, das ist auch nicht so wirklich die Schweizer Art. Also Privatsphäre wird hier sehr geschätzt und respektiert. Ich glaube, das mögen die Leute eher nicht so. Andererseits muss man sagen, dass in meinen Augen der Wahlkampf hier eh nicht so mit Blitz und Donner geführt wird, wie das in UK oder auch zu Hause in Deutschland zum Teil der Fall ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch an der direkten Demokratie hier in der Schweiz liegt. Hier gibt es alle 3 bis 4 Monate pro Jahr Referenten zu allen möglichen Themen. Und die Parteien müssen eigentlich kontinuierlich durch die Legislaturperiode hindurch gut performen und solche Abstimmungen auch gewinnen. Die sind dann eben in der Presse drin, die sind Gesprächsthema. Und da hat man eigentlich eine konstante Beschäftigung mit den Bedürfnissen der Bürger. Wohingegen in Deutschland natürlich nur zu Wahlzeiten richtig Tamtam gemacht wird. Ein Schweizer würde das sicherlich noch viel differenzierter sehen, aber so würde ich das jetzt als Ausländer hier wahrnehmen.
Ja, also in UK, ich sag mal, ist auch schon bereits vor dem Brexit war, denke ich, Campaigning sehr aggressiv. Und man sieht es letztendlich auch im Unterhaus in Westminster, dass sich praktisch Regierung und Opposition wörtlich gegenüber sitzen und sich anbrüllen. Mhm. Und so diese Show gehört in England auf alle Fälle dazu.
Ja, okay.
Und gleichzeitig beim Wahlkampf ist es auch wirklich gang und gäbe und auch erwartet, dass der Kandidat oder die Kandidatin für den jeweiligen Sitz mit einem lustigen Anstecker, der ihn als Kandidaten kennzeichnet, von Haustür zu Haustür geht und zumindest eine gewisse Anzahl an Hausbesuchen macht und mit den Wählern und Wählerinnen ins Gespräch kommt.
Ja, da bin ich gespannt. Vielleicht können wir uns da die eine oder andere Scheibe mal abschneiden in der Zukunft. Vor allen Dingen, was so dieses gezielte Campaigning angeht, dass man also wirklich, ich mal mit einer gewissen, übertrieben gesagt, chirurgischen Präzision Zielgruppen heraussucht und schaut, okay, wer ist dafür empfänglich und wo lohnt sich ein solches Engagement? Und da wäre es schön, wenn die Leute von zu Hause aus dem Willy-Brandt-Haus auch stärker auf die Auslandsgruppen zugehen würden.
Also einerseits das, ja. Gleichzeitig denke ich, dass wir als deutsche Sozialdemokraten doch auch selbstbewusst sein sollten und auf die Menschen zugehen sollten. Und häufig ist es, also das ist zumindest meine Erfahrung, dass es so ist, dass Leute einfach sagen, okay, nein, ich möchte ernst genommen werden. Und ernst genommen werden als Bürger im Land bedeutet nicht zwangsläufig, dass genau das Gesetz für mich jetzt verabschiedet wird, sondern dass einfach ein Politiker, eine Politikerin oder Kandidaten mal bei mir vorbeischauen und sagen, hey, erzähl mal, wie es bei euch so aussieht.
Ich glaube, man muss sich diese Glaubwürdigkeit immer und immer wieder neu erarbeiten und darf das auch nicht schleifen lassen. Die Bürger im Land, die wollen ja ernst genommen werden. Und ich bin fest überzeugt, dass sich klare, glaubwürdige Positionen auszahlen. Beispiel, in Deutschland habe ich ja zuletzt in Köln gewohnt und darf da bei Bundestagswahlen immer noch wählen. Und das ist zufälligerweise der Wahlkreis von Rolf Mützenich, unserem neuen Fraktionsvorsitzenden, der ja für seine Arbeit bereits sehr, sehr viel Applaus bekommen hat. Und der ist jemand, der Bürgeranliegen sehr ernst nimmt und auf Anfragen auch wirklich jedes Mal reagiert und zeigt, dass er die Bürger ernst nimmt und sich für ihre Sorgen und für ihre Nöte interessiert. Und Rolf konnte seinen Wahlkreis immer direkt gewinnen mit Ergebnissen, die deutlich über dem Zweitstimmergebnis der SPD lagen.
Ein schönes Beispiel dafür ist auch Wolfgang Tiefensee, denke ich. Von dem habe ich gehört, dass er sich praktisch von potenziellen Wählerinnen oder Wählern nach Hause einladen lässt. Und das Format ist, die Leute laden irgendwie ihre Nachbarschaft ein und spendieren den Kaffee und Wolfgang Tiefensee kommt mit einem Kuchen vorbei. Und das scheint wohl auch ein ganz erfolgreiches Format zu sein. Und also meiner Ansicht nach eine ganz sympathische Idee.
Ja, da würde ich auch nicht Nein zu sagen, muss ich sagen. Eine Frage, die ich noch total spannend fand, irgendwie, wo wir darüber gesprochen haben, was wir von Labour lernen können. Es gibt so eine Aussage, die habe ich immer mal wieder gehört unter uns deutschen Sozialdemokraten, die dann sagen, also der SPD geht es ja gerade nicht so gut und viele sagen dann so, ja, wir müssen es eigentlich nur so machen wie Labour, die sind ja sehr erfolgreich, dann geht es uns wieder gut. Also sprich irgendwie linke Programmatik und schaut doch her, wie gut die in den Umfragen dastehen oder dagestanden haben. Ne? Und ich hatte immer das Gefühl, diese Argumentation überzeugt mich nicht wirklich, weil also mein Eindruck war immer von außerhalb, wie gesagt, du kannst das jetzt gleich bestätigen oder verwerfen, mein Eindruck war von außerhalb, dass Labour so gut in den Umfragen zwischendurch dastand, habe ich vor allem der Tatsache zugeschrieben, dass die Tories so extrem herumstümpern, was den Brexit und seine Folgen eben angeht, dass es die Leute quasi automatisch zu der anderen großen Partei in UK getrieben hat. Also wie schätzt du das ein?
Ja, die SPD sollte sich ein linkeres Programm zulegen, aber gleichzeitig muss man vorsichtig sein und darf das deutsche Wahlsystem nicht mit dem britischen Wahlsystem verwechseln. Und meiner Ansicht nach ist es so, dass Labour solide dasteht, dass es aber gleichzeitig überraschend ist, dass sie es trotz der drei schlechtesten Regierungen, die Großbritannien mindestens im 21. Jahrhundert, wenn nicht sogar in der zweiten Hälfte des 20. seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte, dass Labour daraus kein politisches Kapital schlagen konnte.
Was echt erstaunlich ist eigentlich, wenn man sich anschaut, also wenn man das von außerhalb, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, dort zu leben und wirklich zu sehen, jeden Tag aufs Neue, wie unfähig eigentlich die eigene Regierung mit dieser Situation umgeht.
Ja, und Labour macht's leider auch nicht besser. Also inhaltlich, denke ich, ist Labour mit der Ausnahme von Brexit gut aufgestellt. Aber Jeremy Corbyn als Person ist eben für viele Leute, die, ich sag jetzt mal, in der Mitte und möglicherweise auch links der Mitte stehen, unwählbar. Und das hängt auch mit seiner unklaren Positionierung zum Brexit zusammen. Mhm. Weil viele Leute, die, sag ich mal, progressiv denken, aber eine klare Meinung zu Brexit haben, tendieren inzwischen eher zu den Lib Dems in UK oder zu den Grünen in UK. Wobei man da auch sagen muss, die Grünen in UK haben noch ein ganz klares linkes Profil, was man in Deutschland über die Grünen ja nicht mehr so sagen kann.
Ja, genau. Ich habe ein tolles Wort gelesen, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Und zwar wurde Jeremy Corbyn in den Medien schon der Vorwurf gemacht, des Dilly-Dallying in Bezug auf den Brexit. Das Wort kannte ich vorher noch nicht. Also im Prinzip das ziellose Herumeiern und entscheidungsschwache Agieren bei dem ganzen Thema. Das heißt, er und Labour konnten sich eigentlich jetzt diese 3 Jahre, wie lange das eben schon geht, nicht irgendwie auf eine vernünftige Strategie irgendwie einigen und sagen, da wollen wir lang. Und ich glaube, das ist einfach auch frustrierend für die Leute. Und ich muss sagen, ich verstehe es auch eigentlich nicht. Wahrscheinlich auf der einen Seite ist es schon so, dass viele sozialdemokratische Wähler in UK in Orten wohnen, die sich von einem Brexit etwas erhoffen. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Auf der anderen Seite denke ich immer so, als progressive Partei sollte doch eigentlich gerade Labour für die Europäische Union einstehen und sagen, hey, okay, irgendwie das ist das richtige Mitglied zu bleiben. Also wo liegen da die Befindlichkeiten? Wieso tun die sich so schwer, eine klare Position zu finden?
Ja, du hast recht. Und das hat mich auch überrascht, als ich zum ersten Mal aus meiner London-Bubble ausgebrochen bin und weiter in den Norden des Landes gefahren bin. In der englischen Peripherie sieht es nicht gut aus. Die Armut da ist eine andere, also man kämpft da weniger mit hohen Wohnungspreisen, aber wirklich Arbeitslosigkeit, runtergekommene öffentliche Einrichtungen. Und für die Leute läuft schon seit den 90er Jahren, spätestens seit den 90ern, eher schon seit Maggie Thatcher in den 80er Jahren, einiges schief. Und bis zum Brexit-Vote wurde diesen vernachlässigten Leuten eigentlich nie eine echte Lösung angeboten. Und das, denke ich, hat viele Leute in der ärmeren Peripherie eben auch dazu getrieben zu sagen, ja, okay, wir haben alles versucht, sind immer irgendwie mit dem Status quo mitgegangen und wie heißt es so schön, Wahnsinn ist, immer dasselbe zu machen, aber auf ein anderes Ergebnis zu hoffen.
Das stimmt, ja.
Und dieses Mal haben sie eben was anders gemacht, für Brexit gestimmt und hatten auch nicht viel zu verlieren dabei.
Zumindest kann man den Leuten nicht mal vorwerfen.
Genau, zumindest in deren Wahrnehmung. Gleichzeitig das Hin- und Her-Lavieren der Labour Leadership war schon vor dem Referendum so. Und natürlich, also einerseits kann ich es verstehen, weil eben David Cameron, der konservative Premierminister damals, der Glück hat, dass er jetzt nach Theresa May und Boris Johnson doch nicht als schlechtester Premierminister in die Geschichtsbücher eingehen wird. David Cameron hatte sich eben auf Remain, also gegen Brexit, festgelegt. Dann war es natürlich für die Leadership von Labour schwierig zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die Kampagne zusammen mit David Cameron. Gerade weil das englische Wahlsystem die krasse Opposition zwischen den beiden großen Parteien fordert.
Okay.
Und seitdem konnten sie sich nicht auf eine schlüssige Position einigen. Ja, das ist schwierig. Also ich finde es schrecklich, als deutscher Sozialdemokrat zu sehen, was da passiert, dass sich Labour nicht ganz klar für Remain einsetzt. Aber gleichzeitig kann ich auch deren schwierige Position verstehen.
Ja, ich war auch ganz gespannt, mal zu schauen, welchen Zuspruch denn eigentlich Jeremy Corbyn momentan hat. Es gab wohl offensichtlich eine Umfrage irgendwie diese Woche in UK, die hat gesagt, dass 41% der Briten würden tatsächlich Boris Johnson als nächsten Premierminister favorisieren. 21% sind für Jo Swinson, das ist die Dame, die Liberaldemokraten anführt, und nur 18% sind für Jeremy Corbyn. Das heißt, es hat sich nicht ausgezahlt, irgendwie es allen recht zu machen und eine unklare Position in dieser Frage zu fahren. Muss man ganz klar sagen. Das ist eigentlich.
Ja, also Jeremy Corbyn hat es versäumt, sich als neuen Premierminister zu positionieren. Gleichzeitig auf dem Labour-Parteitag muss man ganz ehrlich sagen, gibt es doch eine große, wirklich linke Mehrheit, die Jeremy Corbyn unterstützt und wirklich auch links, was in Deutschland wahrscheinlich so der SPD nicht mehr zuzuordnen wäre.
Ja.
Mhm. Genau diese Leute oder viele von denen, ich möchte nicht sagen, also es gibt auch eine große Gruppe an Remainern innerhalb Labours, aber viele dieser linken Leute hoffen eben darauf, dass nach einem EU-Austritt in England oder Großbritannien oder was vom Vereinigten Königreich danach noch übrig ist, eben der große Traum des Sozialismus realisierbar wird.
Mhm.
Mit dem Herzen stehe ich da dahinter, allerdings als Deutscher versteht man, glaube ich, die EU doch anders als nur nur das neoliberale Monster.
Ja, klar. Mhm. Nein, das ist auch natürlich auch viel mit unserer eigenen Geschichte begründet. Aber mich würde mal interessieren, was macht das denn eigentlich so mit dir? Also du wohnst jetzt auch schon seit vielen Jahren in diesem Land und ich glaube, diese Brexit-Diskussion, also das hat natürlich diese politische Komponente, ja, aber man sieht ja auch die ganze Zerrissenheit des Landes und wie sehr es irgendwie das Land in verschiedene Lager eigentlich unterteilt. Auch bei den Europawahlen konnte man sehen, es gab die Brexit-Partei extrem stark abgeschnitten, ich glaube mit 30% irgendwie. Und die Liberaldemokraten, glaube ich, auch relativ erfolgreich mit, weiß nicht, 16-18% oder irgendwie sowas. Und dann die anderen klassischen Parteien sind dann halt deutlich weiter unten eben gewesen. Und wenn man in der Presse dann sieht, wie die Leute das diskutieren, miteinander umgehen, wow, ich finde das echt auch ein Stück weit einschüchtern. Also wie geht's dir, wie geht's euch damit?
Brexit hat das Land ganz klar verändert. Das muss man sagen, ähnlich wie Trump in den USA, haben Nigel Farage und die Hardcore-Brexiteers den gesamten Diskurs nach rechts und ins aus meiner Perspektive eher Unmenschliche gezogen. Das heißt, viele Sachen, die noch vor 5 oder 10 Jahren ein Tabu waren auszusprechen, sind inzwischen vielleicht nicht hoffähig, aber doch im öffentlichen Diskurs soweit akzeptiert.
Mhm. Man nimmt sich nicht mehr zurück, man sagt das jetzt.
Ja, genau. Also jetzt darf das mal wieder gesagt werden.
Sozusagen. Ein Stück das, was wir auch in Deutschland mit der AfD sehen.
Auf alle Fälle. Also mir persönlich tut es immer wieder im Herzen weh, weil ich wirklich, also in London seit 2012 inzwischen schon lebe und diese Stadt eigentlich immer als offen und freundlich empfunden habe, mich wirklich nie fremd gefühlt habe und jetzt auf einmal fällt einem auf, halt wie viele Leute auch in der Nachbarschaft eben eigentlich es gar nicht so toll finden, dass da andere Europäer leben. Und also mir als weißem Mann fällt es jetzt noch nicht so schwer, aber ich habe auch viele Freunde aus Polen oder Spanien, die wirklich auch offen angefeindet werden und viele Leute auch inzwischen sagen, okay, vielen Dank, wir verlassen das Land und gehen zurück in unsere Heimat.
Ja, das hört sich wirklich nicht so schön an. Ich muss sagen, ich verstehe die Leute auch nicht. Wenn man sich anschaut, wie Boris Johnson jetzt die öffentliche Debatte verschärft und regelrecht vergiftet mit seiner Kriegsrhetorik, der spricht dann ja von Kapitulation, Unterwerfung, Verrat und Feigheit. Und scheut sich auch nicht davor, das Andenken von Joe Cox zu missbrauchen. Also der Labour-Abgeordneten, die ja klare Brexit-Gegnerin war und für ihre Überzeugung auf offener Straße von einem Rechtsradikalen erschossen worden ist. Und Johnson sagt dann, ihr Andenken könne man am besten ehren, indem man jetzt den Brexit durchzieht. Also völlig konträr und ich muss sagen, das ist schon richtig widerwärtig. Und seine Rhetorik gefährdet ja auch die Sicherheit anderer Abgeordneter. Also ich verstehe wirklich nicht, wie man so einen Typ wählen kann.
Fairerweise muss man sagen, dass dieser Diskurs in den Tabloids, also den meistgelesenen Medien im UK, schon seit längerer Zeit besteht. Also man muss sich nur mal Reportagen über Fußballspiele, vor allem gegen die deutsche Nationalmannschaft, anschauen.
Mhm.
Und damals, ja, also da sind schon seit längerem Tabus nicht mehr vorhanden, die man in anderen Ländern eben noch sieht. Der qualitative Unterschied ist jetzt, dass wirklich zunächst Nigel Farage, aber jetzt inzwischen auch der Premierminister Boris Johnson diese Sprache auch in Westminster verwenden, wo ein David Cameron oder ein John Major, zwei konservative Premierminister, die man jetzt nicht toll finden muss, aber die zumindest, ich sag mal, eine zivilisierte und friedliche Sprache noch gepflegt haben.
Naja, also die Situation hört sich zwar nicht so toll an, aber ich glaube, die Briten werden trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End.
Man kann nur hoffen, aber ich kann nur sagen, dass nächstes Wochenende wieder bestimmt 1 Million Leute in London gegen den Brexit demonstrieren werden und die SPD London wird da auch ganz vorne mitmarschieren.
Ja, hervorragend. Also da erwarte ich natürlich ein paar Fotos von euch irgendwie auf Twitter, dass man das sieht. Das fände ich total cool. Der Brexit, also das nächste kritische Datum ist ja der 31. Oktober, glaube ich. Ne? Was irgendwie, habt ihr irgendwas geplant für den Tag?
Ein Halloween voller Schrecken, ja.
Halloween. Okay.
Ja, also in London arbeiten wir auch ganz eng mit unseren Schwesterparteien von der PES zusammen. Und wir haben schon eine europäische Halloween-Party für den Abend geplant. Und wir hoffen natürlich, dass wir am nächsten Tag nochmal in Europa aufwachen werden.
Sehr coole Idee und typisch britisch. Die Briten lieben ja solche Verkleidungspartys. Ja, dann lassen wir uns doch mal überraschen, was dabei herauskommt. Ich halte dir und euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass ihr euch weiter trotz alledem wohlfühlt in UK und weiterhin coole politische Aktionen macht. Und ich kann nur sagen, super geil, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, es hat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen.
Ja, vielen Dank. Ich kann nur sagen, Politik muss in erster Linie Spaß machen und wenn es Spaß macht, dann kriegen wir auch was gebacken.
Das sehe ich auch so. Wir tun ja hier schon einen Teil dazu bei.
Ja, fantastisch, was die SPD Zürich hier auf die Beine gestellt hat. Also ich denke, wir sollten auch nochmal ein Foto hier von deinem Studio irgendwie veröffentlichen.
Ja, irgendwie, vielleicht kriegen wir noch irgendwie gleich ein Selfie hin oder sowas.
Das machen wir.
Machen wir auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ja, dann abonniert doch unseren Podcast. Ihr findet Sozenpower mittlerweile auf Spotify, Deezer und anderen Podcast-Apps. Und natürlich könnt ihr auch einfach der SPD Zürich auf Twitter folgen unter @spdzürich oder mal auf unsere Homepage schauen. Das ist www.spd-zürich.ch. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine weitere Folge. Wir würden uns freuen und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal.